Februar 1911. In der württembergischen Stadt Heilbronn wird die Leiche einer jungen Frau aus dem Neckar geborgen. Untersuchungen ergeben schnell, dass es sich um die vermisste Luise Schluchter handelt. Die 25-Jährige war im Dezember des Vorjahres, keine 3 Monate nach ihrer Hochzeit, spurlos verschwunden. Mit dem Leichenfund scheint endlich etwas Licht in diesen merkwürdigen Kriminalfall zu kommen, über den man in Heilbronn seit Wochen rätselt und spekuliert. Allerdings erbringt die Obduktion keine klaren Hinweise, auf welche Weise Luise Schluchter ums Leben gekommen ist. Am Ende steht ein reiner Indizienprozess und die Geschworenen müssen über Leben und Tod eines Angeklagten entscheiden. Ihr hört Böses Blut, True Crime trifft Geschichte, Folge 1. Frau Schluchter taucht auf.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mein Name ist Jan Wiechert und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich. Die Tatsache, dass gerade ein Mikrofon vor mir steht und neben mir noch ein anderer Jan sitzt, nämlich der Jan Schellenberger, der gerade übrigens sehr konzentriert auf seinen Laptop schaut, bedeutet, dass es endlich soweit ist. Nach einer ziemlich intensiven und nicht ganz unanstrengenden, arbeitsamen Zeit der Vorbereitung nehmen wir heute endlich die erste Folge unseres neuen Podcasts Böses Blut auf. Und ich freue mich riesig, dass ihr mit dabei seid. Vermutlich wartet ihr jetzt natürlich alle auf den ersten Fall und klar, wir haben auch einen spannenden, sehr interessanten Fall für euch vorbereitet, der sich vor gut 110 Jahren in Süddeutschland zugetragen hat. Aber zum Start möchte ich uns und unser Projekt gerne in aller Kürze vorstellen. Im Kern sind wir 3 Personen. Jan Schellenberger, der auf den Laptop guckt, betreut die Tontechnik. Dann haben wir noch die Katha Merz, die unterstützt uns insbesondere in den Bereichen IT und Social Media. Und ich bin, wie gesagt, der Jan Wiechert, gerade noch 42 Jahre alt, ändert sich bald. Ich bin Schriftsteller und Geschichtsvermittler mit einem besonderen Herz für Sozial-, Rechts- und Kriminalgeschichte. Und entsprechend bin ich natürlich für die Recherche hier zuständig und vor allem darf ich euer Host sein. Mich werdet ihr hier bei weitem am häufigsten und am längsten reden hören. Außerdem sind wir von einem ganz wundervollen Netzwerk von vielen Helferinnen und Helfern umgeben, ohne die das alles hier nicht möglich gewesen wäre. Ich lese jetzt nicht die ganze Liste der Namen vor, aber ihr wisst es, wenn ihr gerade gemeint seid. Tausend Dank von uns allen dreien für euren Beitrag. Gut, was machen wir hier bei Böses Blut? Es geht um historischen True Crime, wobei wir uns einen bestimmten Rahmen abgesteckt haben. Wir behandeln in der Regel nämlich Kriminalfälle, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert im deutschen Rechtsraum abgespielt haben. Es geht uns um in Anführungszeichen normale Fälle der alltäglichen Kriminalität, also nicht unbedingt um sensationelle oder besonders bekannte Verbrechen, die sowieso schon lang und breit in der Literatur oder anderen Podcasts dargestellt wurden. Und es geht uns auch nicht um Verbrechen, die irgendwie in die große Weltgeschichte reingewirkt haben. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, von den meisten Fällen, die wir hier besprechen, habt ihr noch nie was gehört. Wir werden uns dabei Mühe geben, die Ereignisse in die Zeitumstände einzuordnen, typische und weniger typische Lebensläufe nachzuvollziehen und die Kriminalistik sowie auch die Rechtsprechung der jeweiligen Zeit zu erläutern. Unsere Darstellungen fußen immer auf Recherchen in verschiedenen Archiven und in der Literatur. Die wichtigsten Quellen machen wir euch durch ein Infopaper transparent, das ihr jetzt schon herunterladen könnt. Den Link dazu findet ihr bei den Shownotes unter dieser Folge. Und dort findet ihr auch noch mehr, nämlich eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, und die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr uns da folgt, liked und weiterempfehlt, das wäre eine richtig große Hilfe für unser Projekt. Außerdem besteht auch die Möglichkeit eines Abos bei Patreon. Damit könnt ihr uns richtig unterstützen bei der Produktion von Böses Blut und nehmt gleichzeitig einige Vorteile mit. Schaut euch das einfach mal in Ruhe an, ob das was für euch wäre. Bevor es jetzt wirklich und endlich losgeht, noch die Inhaltswarnung. Es geht heute um ein Tötungsdelikt, aber wir verzichten hier grundsätzlich auf alle detaillierten Gewaltdarstellungen, wenn sie nichts zur Sache tun. Außerdem wird das Thema Suizid am Rande angeschnitten und es geht um den sexuellen Kontakt eines Erwachsenen zu einer Jugendlichen. Wenn ihr mit einem dieser Themen Schwierigkeiten haben solltet, seid bitte vorsichtig und verzichtet im Zweifelsfall auf diese Folge. Und achtet da bitte einfach immer auf eure persönlichen Grenzen. Jetzt aber endlich zur Sache. Unser Fall führt uns in das Jahr 1911 und in die Stadt Heilbronn im Norden von Baden-Württemberg. Damals gehörte das noch zum Königreich Württemberg, das seinerseits ein Bundesstaat des Deutschen Kaiserreiches war. Heilbronn war damals eine prosperierende und wachsende Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, relativ viele davon aus der Arbeiterklasse, denn nach Stuttgart war es die zweitgrößte Industriestadt im Königreich. Dazu gehörte natürlich auch eine gute Verkehrsanbindung, einerseits durch die Eisenbahn und andererseits durch den Neckar, also den Fluss dort, als wichtige Wasserstraße. Die Eisenbahn und der Bahnhof werden in unserem Fall so eine kleine Nebenrolle spielen, weil einer der Protagonisten dort gearbeitet hat, aber der Neckar steht ziemlich im Zentrum des Geschehens. Lasst uns zum Einstieg in eine Pressenotiz aus dem Februar 1911 hineinhören, mit dem kurzen Hinweis vorweg, dass wir die Originalquellen bei Bedarf behutsam bearbeiten, ohne natürlich den Sinn zu verändern. Also, was konnte man im Februar 1911 in der Zeitung lesen?
Heilbronn. Heute Vormittag ist die längst vermisste Lokomotivheizers Ehefrau Luise Schluchter im Neckar tot aufgefunden worden. Die Persönlichkeit der Leiche konnte nur durch den Ehering festgestellt werden. Da der Leichnam voll mit Schmutz und Schlamm überzogen ist, findet heute Nachmittag unter gerichtlicher Aufsicht eine Reinigung statt. Morgen folgt die gerichtliche Sektion, wobei festgestellt werden soll, ob ein Verbrechen des Ehemannes vorliegt oder ob die Frau etwa aus Gram selbst in den Tod gegangen ist.
Die Frage, die man sich 1911 in Heilbronn stellte, lautete also, hat sich diese Luise Schluchter das Leben genommen oder steckte etwas anderes, vielleicht ein Verbrechen, dahinter? Und bevor wir uns das genauer ansehen, sollten wir das Ehepaar Schluchter etwas näher kennenlernen und natürlich auch hören, was es mit dem Verschwinden der Ehefrau auf sich hatte. Ich fange aber mal mit dem Ehemann an. Otto Robert Schluchter, so sein voller Name, kam 1885 in Untersteinbach zur Welt. Das ist ein ziemlich überschaubares Dorf, das heute im Hohenlohe-Kreis liegt und mittlerweile zur Gemeinde Pfedelbach gehört. Es liegt etwas östlich von Heilbronn. Die familiären Verhältnisse waren aus der Sicht der Zeit wohl nicht so ganz unproblematisch. Otto war zwar ein eheliches Kind, aber seine Mutter, Eva Maria Rosina Schluchter, hatte vor der Heirat schon zwei uneheliche Kinder zur Welt gebracht. Sein Vater hieß Christian Karl Martin Schluchter und war selbst ein uneheliches Kind gewesen. Die Familie besaß im Ort ein sogenanntes Söldnergut, also eine ganz kleine Landwirtschaft und gehörte sicherlich zum ärmeren Teil der Bevölkerung. Der Vater verdiente sich ein bisschen was dazu, indem er in der Gemeinde die Stelle des Amts- und Polizeidieners übernahm. Und Polizeidiener klingt jetzt ja fast ein bisschen nach einem Polizisten, das wäre aber sicher übertrieben. Das waren eher so Aufgaben, die heute das Ordnungsamt wahrnimmt. Also mal die Sperrstunde in den Wirtshäusern kontrollieren, auf der Straße nach dem Rechten sehen oder auch Botengänge in die nächste Stadt ausführen, so in dieser Kragenweite. Der Sohn Otto, um den es uns ja geht, besuchte bis zum 13. Lebensjahr die Volksschule in seinem Heimatort. Anschließend machte er in Heilbronn eine Lehre zum Schlosser und arbeitete dann auch in diesem Beruf, bis er im Alter von 20 Jahren zum Militärdienst eingezogen wurde. Anschließend, im Jahr 1907, bekam er dann eine Stelle beim Eisenbahnreparaturwerk in Heilbronn, erst als Schlosser, dann wurde er zum Hilfsheizer befördert. Und er scheint sich da nicht ganz dumm angestellt zu haben, denn er wurde 1909 zum Anwärter auf eine reguläre Stelle als Lokomotivheizer. Beruflich ging es bei ihm also ganz gut voran. Die Aussagen über sein Verhalten und über die Persönlichkeit, die schwanken ein bisschen. In der Schule, beim Militär und auch bei der Bahn erhielt er ganz gute Zeugnisse, aber einer seiner Lehrmeister hielt ihn für, wie es in der Quelle heißt, für heimtückisch, für verschlagen und verlogen. Schluchter kam auch schon als Heranwachsender mit dem Gesetz in Konflikt. Aktenkundig sind drei Diebstahldelikte, bei denen es allerdings eher um so Peanuts ging. Bei einer dieser Gelegenheiten verbüßte er eine Gefängnisstrafe von 6 Tagen. Anders sah es dann 1905 aus, als er wegen eines Einbruchs mit erheblicher Geldbeute angeklagt wurde und einen ganzen Monat in Untersuchungshaft saß. Und das Gericht war sich wohl auch ziemlich sicher, dass er der Täter war, musste ihn aber zähneknirschend freisprechen, weil die Beweise für eine Verurteilung einfach nicht ausreichten. Also da kam er straffrei davon. Im Jahr 1910 lagen diese kriminellen Aktivitäten schon Jahre zurück und konnten vielleicht auch schon so als Jugendsünden abgetan werden. Mittlerweile war er so Mitte 20, bei der Arbeit lief es wie gesagt ganz gut und es eröffnete sich ihm die Möglichkeit, eine Familie zu begründen. Und damit sind wir bei der Ehefrau Luise, deren Leiche 1911 aus dem Neckar geborgen wurde. Leider wissen wir über ihr Vorleben vergleichsweise wenig. Sie wurde, wie ihr späterer Ehemann, 1885 geboren und zwar als Christiane Luise Schmidt. Ihr Geburtsort Ferrenberg bei Öhringen ist bis heute stark durch Weinbau geprägt und auch ihr Vater war dort als Weingärtner tätig. Über ihre Jugend lässt sich nur spekulieren. Also natürlich wird sie die örtliche Schule besucht haben, möglicherweise war sie danach als Magd im landwirtschaftlichen Bereich oder vielleicht auch im städtischen Bereich als Dienstmädchen tätig, wir wissen es einfach nicht genau. Aber das wäre in dieser Zeit so ein typischer Weg für eine Jugendliche oder eine junge Frau gewesen. Den Otto Schluchter lernte sie Ende 1909 oder Anfang 1910 kennen, also als beide so Mitte 20 waren. Wenn man sich die Landkarte anschaut, sieht man, dass unter Steinbach und Ferrenberg eigentlich nur so 10 Kilometer auseinander liegen, aber die beiden waren keine Jugendfreunde oder sowas und das Kennenlernen ging quasi über einen Umweg. Ein gemeinsamer Bekannter, der mit Otto Schluchter bei der Bahn tätig war, vermittelte den Kontakt. Und er gab seinem Kollegen auch den Hinweis, dass diese Luise Schmidt eine wirtschaftlich gute Partie sei, die eine recht ansehnliche Summe Geld in die Ehe bringen würde. Und das weckte offenbar Ottos Interesse, also ließ er sich bei der jungen Frau und ihren Eltern vorstellen und besuchte sie mehrfach. Da wurde dann auch nicht so lange gefackelt damals, Ostern 1910 wurde schon die Verlobung gefeiert und die Hochzeit für den September des gleichen Jahres geplant. Diese Hochzeit wäre dann aber beinahe nochmal ins Wasser gefallen, denn leider hatte Otto Schluchter anfangs vergessen zu erwähnen, dass er ein paar Jahre früher eine Beziehung zu einer anderen Frau hatte und bereits Vater eines unehelichen Kindes war, für das er auch Alimente zahlen musste. Es ist nicht ganz klar, wann er seine Verlobte darüber informiert hat. Ihre Eltern erfuhren es jedenfalls erst ziemlich spät und waren not amused. Im Gegenteil, sie waren sogar drauf und dran, die Hochzeit ihrer Tochter platzen zu lassen. Man muss an dieser Stelle vielleicht dazu sagen, dass uneheliche Kinder um 1910 jetzt keine vollkommen exotische Angelegenheit waren. Im Deutschen Reich kamen damals etwa 9% der Kinder unehelich zur Welt. Und trotzdem war das durchaus immer noch mit einer Stigmatisierung und gesellschaftlichen Nachteilen verbunden, die vor allem auch die unverheirateten Mütter betrafen. Wenn Luises Eltern in dieser Situation ziemlich drastisch reagierten, dann hatte das sicherlich nicht nur mit ihren Moralvorstellungen, sondern auch mit wirtschaftlichen Erwägungen zu tun. Ihr Schwiegersohn in spe hatte durch die Alimente einfach weniger Geld zur Verfügung, als er ursprünglich behauptet hatte. Und sowohl die voreheliche Beziehung als auch seine Lügen darüber warfen natürlich jetzt auch kein ganz besonders günstiges Licht auf seinen Charakter. Zur Hochzeit sollte es dann aber trotzdem kommen, denn Luise hielt dagegen und konnte sich gegen den Willen ihrer Eltern durchsetzen. Wie sie über ihren Künftigen dachte, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht war sie schlicht und ergreifend verliebt in Otto und sah in ihm den Mann, mit dem sie gerne ihr Leben verbringen wollte. Aber sie hatte auf jeden Fall auch einen weiteren und zwar einen ziemlich pragmatischen Grund, an den Hochzeitsplänen festzuhalten, denn sie war zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. Wenn sie also nicht die nächste ledige Mutter mit einem Kind von Otto Schluchter sein wollte, dann musste sie mit ihm vor den Altar. Und so kam es dann auch, am 10. September 1910 läuteten die Hochzeitsglocken. Wie gesagt, vielleicht war von Seiten der Braut hier wirklich Liebe im Spiel, beim Bräutigam wohl eher nicht. Vor der Hochzeit lebte Otto Schluchter in Heilbronn im Zimmer eines Gasthauses in der Turmstraße. Mit dem Wirt, einem gewissen Johann Kütterer, stand er offenbar auf vertrautem Fuß. Ihm gegenüber soll er geäußert haben, dass er lieber auswandern wolle, als Luise Schmidt zu heiraten. Außerdem bot er dem Wirt sogar eine Wette an, dass es nicht zur Hochzeit kommen werde. Laut den Akten äußerte Schluchter gegenüber Kütterer sogar, und hier zitiere ich wörtlich: »Er heirate doch so ein Trampeltier nicht, von so einem Mensch wolle er nichts wissen, die solle zum Teufel gehen.« Also, das sind jetzt vielleicht keine Aussagen, die man sich als junge Frau vom künftigen Ehemann so kurz vor der Hochzeit wünscht, und auch kein Anzeichen, die auf ein glückliches und harmonisches Zusammenleben hoffen lassen, aber tatsächlich war alles noch viel schlimmer. Während Schluchter nämlich bereits mit seiner ungeliebten Luise verlobt war, unterhielt er ein intensives, intimes Verhältnis mit Frieda Kütterer. Das war die Tochter des erwähnten Wirts und die war seinerzeit gerade einmal 15 Jahre alt. Nach der Hochzeit zog das Ehepaar Schluchter in eine Mietwohnung, was Otto Schluchter aber nicht daran hinderte, dieses Verhältnis zu Frieda fortzusetzen. Immerhin konzentrierten sich die beiden vorerst auf schriftlichen Kontakt, indem sie fast täglich Liebesbriefe austauschten. Als die 15-Jährige Otto vorhielt, dass er jetzt ja verheiratet sei und sie mit den Briefen aufhören müssten, soll er geantwortet haben, wiederum Zitat: »Das sei eins, er sei nicht lange verheiratet, er möge seine Frau nicht.« Zugleich beschenkte er die Jugendliche mit Gold- und Silberschmuck, versprach ihr einen Pelz als Weihnachtsgeschenk und ließ sich von ihr ein Taschentuch geben, das er küssen könne, wenn sie gerade nicht bei ihm sei. Es liegt auf der Hand, dass das eheliche Leben der Schluchters von Beginn an unter keinem guten Stern stand. Diese Hintergründe wurden aber erst öffentlich bekannt, als Luise Schluchter verschwand und dann später tot im Neckar gefunden wurde. Wir haben entsprechend keine Aussagen aus ihrem eigenen Mund, wie sie das alles empfunden hat und wie ihre Perspektive auf die Situation war. Ich habe aber in den historischen Unterlagen eine Stelle gefunden, die ihre Sichtweise ein Stück weit mit repräsentiert, auch wenn das natürlich auf den Aussagen anderer Personen basiert. Trotzdem ist es sicherlich hilfreich, um sie zumindest ein wenig sichtbar zu machen und hier mit einzuführen. Und wir hören da jetzt mal rein.
Die Ehefrau fühlte sich nicht glücklich in ihrer Ehe. Sie hatte ein zurückhaltendes Wesen, sprach nicht viel und zeigte sich, wie der Ehemann angibt, nicht geneigt zu Zärtlichkeiten. Sie hatte auch Heimweh nach ihrem Elternhause. Der Ehemann ließ sie zu Hause sitzen und ging allein ins Wirtshaus. Die Frau war wohl von Haus aus etwas schwerfällig und schwerblütig, aber nicht schwermütig, wie es der Ehemann gerne darstellen möchte. Frau Schluchter litt unter der Vernachlässigung ihres Mannes, war aber zu bescheiden, um energisch gegen ihn aufzutreten.
Ja, zu bescheiden, um energisch aufzutreten, so heißt es da in der Quelle. Aber was schon ziemlich interessant ist, Luise Schluchter fand in ihrer schlimmen Lage trotzdem Wege, um sich gegen das Verhalten ihres Mannes zu wehren. Das waren nur eben keine energischen Wege. Also sie hat ihn offenbar nicht angebrüllt, auch nicht durch die Wohnung geprügelt, sondern sie hat ihre sozialen Netzwerke genutzt und es waren vor allem weibliche Netzwerke. Da gab es zum Beispiel ihre Schwägerin Caroline Rückert. Das war quasi die ältere Schwester ihres Mannes, die auch mit einem Eisenbahner verheiratet war und auch in Heilbronn lebte. Zu ihr entwickelte Luise schnell ein freundschaftliches und vertrautes Verhältnis, in dem auch über die ehelichen Probleme gesprochen werden konnte. Außerdem berichten die Quellen noch von einer gewissen Frau Hafner, die zur weiteren Verwandtschaft der Familie Schluchter gehörte. Und damit sind es immer Frauen, die durch ihre Herkunft eigentlich zu Ottos Familiennetzwerk gehörten, sich aber ganz klar auf Luises Seite gestellt haben. Und dieses weibliche Netzwerk zeigte auch durchaus Wirkung. Spätestens Anfang November, also keine 2 Monate nach der Hochzeit, erfuhr Luise vom Verhältnis ihres Mannes zur 15-jährigen Frieda Kütterer. Sie beklagte sich bei Frau Hafner, die ihrerseits Otto Schluchters Mutter aufsuchte, um ihr vom Verhalten des Sohnes zu berichten. Damit stand noch eine Frau auf Luises Seite, denn die Mutter reiste daraufhin nach Heilbronn, um ihrem Sohn mal ordentlich den Kopf zu waschen. Und etwa zeitgleich und vermutlich durch irgendein Glied dieser Kommunikationskette erfuhr nun auch das Wirtsehepaar Kütterer vom Verhältnis Schluchters zu ihrer Tochter und die reagierten prompt. Ihre Maßnahme traf allerdings nicht Otto Schluchter, zumindest nicht direkt, sondern Frieda. Denn die Eltern schickten die 15-Jährige nach Offenbach, wo sie eine Stelle als Dienstmädchen antreten sollte. Zumindest der persönliche Kontakt zwischen den beiden war damit gründlich unterbunden. Und nur noch mal zur Erinnerung und zur zeitlichen Einordnung. Die Hochzeit des Ehepaares Schluchter war am 10. September, die Enthüllung der Affäre mit Frieda Kütterer im November. Die Ereignisse, von denen wir hier gerade reden, spielten sich also in einem extrem kurzen Zeitraum von weniger als 3 Monaten ab. Nach dem Donnerwetter durch seine Mutter und nachdem Frieda aus Heilbronn fortgeschickt worden war, soll sich Otto Schluchter tatsächlich bemüht haben, ein besserer Ehemann zu sein. Aber lange hielt es von da an sowieso nicht mehr an, denn am 3. Dezember 1910, 84 Tage nach der Hochzeit, verschwand Luise Schluchter spurlos. Nach dem Verschwinden seiner Ehefrau wartete Otto Schluchter ganze 4 Tage, bevor er sich an die Behörden wandte und eine Vermisstenanzeige aufgab. Und das offenbar auch nur, weil ihn Luises Vater, also sein Schwiegervater, dazu gedrängt hatte. Er gab dabei an, dass ihn seine Frau wohl heimlich verlassen habe und brachte eine Vermutung ins Spiel, wo sie sich aufhalten könnte. Vielleicht sei sie nämlich zu Verwandten nach England gereist, um dort ein neues Leben zu beginnen. Bei den ersten Befragungen kam dann heraus, dass Otto und Luise Schluchter am fraglichen Abend einen Spaziergang unternommen hatten, um sich die weihnachtlich geschmückten Schaufenster in Heilbronn anzusehen. Von diesem Spaziergang, so behauptete es der Ehemann, seien sie gemeinsam und wohlbehalten nach Hause zurückgekommen. Am folgenden Morgen sei er dann zur Arbeit gegangen und im Laufe des Tages müsse seine Frau die Wohnung verlassen haben. Es gab allerdings auch schon sehr früh Zeugenaussagen, die diese Version der Ereignisse in Zweifel zogen. Und allen voran ist da die schon erwähnte Caroline Rückert zu nennen, Schluchters Schwester also und zugleich die vertraute Freundin der Vermissten. Sie und ihr Ehemann wandten sich selbst an die Polizei, um ihre Sicht auf die Dinge zu Protokoll zu geben. Und wir hören mal in die Zusammenfassung ihrer Aussagen hinein.
Der Wagenwächter Rückert machte am 9. Dezember die Polizeibehörde darauf aufmerksam, dass es höchst auffällig sei, wie seine Schwägerin seit jenem Ausgang am Samstagabend nicht mehr gesehen worden sei. Sonst habe Schluchter stets seine Frau zu Hause sitzen lassen und nun, da er sie einmal mitgenommen habe, fehle sie. Er werde den Gedanken nicht los, dass Schluchter seine Frau bei diesem Ausgang beseitigt habe. Auch die Schwester des Schluchter, Frau Rückert, bestätigte die Angaben ihres Mannes und fügte bei, sie und ihre Schwägerin seien sich nahe gestanden wie Schwestern. Wenn sie ihren Mann selbst verlassen hätte, hätte sie ihr sicherlich eine Mitteilung zukommen lassen.
Das waren natürlich alles andere als harte Beweise, sondern zunächst nur Vermutungen und trotzdem führte die Anzeige der Eheleute Rückert zu weiteren Ermittlungen im Umfeld und schließlich sogar zu einem Haftbefehl. Am 18. Dezember 1910 wurde Otto Schluchter wegen des Verdachts des Mordes an seiner Ehefrau festgenommen. Bisher war das aber natürlich noch ein Mord ohne Leiche, für den auch nur relativ schwache Indizien vorlagen. Dafür kochte zunächst einmal die Heilbronner Gerüchteküche über, bis hin zu der These, Schluchter, der ja Eisenbahnheizer war, hätte die Leiche seiner Frau in einer Lokomotive verbrannt. Etwa 2 Monate nach dem Verschwinden der Luise Schluchter tauchten dann aber Beweise auf, die in die genau gegenteilige Richtung deuteten und den Verdächtigen entlasteten. In einem Straßengraben bei Öhring wurden nämlich Papiere oder Briefe gefunden, die mit Luises Namen unterzeichnet waren. Vielleicht war sie also doch noch am Leben und hielt sich in der nächsten Umgebung auf. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es sich bei diesen Papieren um Fälschungen handelte. Wer genau dahinter steckte, wurde nie ermittelt, aber vermutlich handelte es sich um eine Person, die ganz bewusst eine falsche Fährte legen wollte, um Otto Schluchter zu entlasten. Er selbst konnte es ja nicht gewesen sein, weil er saß nach wie vor in Untersuchungshaft. Und wenige Tage nach dem Fund dieser Papiere bestand sowieso gar kein Zweifel mehr, dass Luise Schluchter tot war, denn da wurde ihr Leichnam aus dem Neckar gezogen. Die ganz genaue Fundstelle der Leiche ist in den Quellen nicht angegeben, aber für die Heilbronn-Kenner, es muss ganz am Ende der Badstraße gewesen sein, wo sich der Neckar trennt, also so etwa in Höhe des Frankenstadions und des Freibads auf der anderen Uferseite. Auch die genauen Fundumstände sind unklar. Es gab jedenfalls keine Hinweise darauf, dass der Leichnam irgendwie beschwert worden war. Die damaligen Ermittler gingen eher davon aus, dass er sich unter Wasser an Wurzelwerk oder Ähnlichem verfangen hatte und dadurch durchgehend unter der Wasseroberfläche geblieben war, bevor er dann kurz vor dem Fund nach oben aufstieg. Dadurch und durch die winterlichen Temperaturen hatte der Leichnam die 2 Monate recht gut überstanden. Die tote Frau trug Ausgehgarderobe und Glacé-Handschuhe, außerdem eine Brosche, eine Geldbörse und einen Ehering. Die Kleidung ließ durchaus an den Weihnachtsspaziergang denken, von dem Otto Schluchter gesprochen hatte. Allerdings behauptete er ja nach wie vor, dass sie beide nach Hause zurückgekehrt seien. Die Frauenleiche konnte einwandfrei als Luise Schluchter identifiziert werden. Den ersten Hinweis gab, wie vorhin schon gesagt, der Ehering. Aber später wurde auch Otto Schluchter aus der Untersuchungshaft in die Leichenhalle gebracht und er bestätigte dann die Identität seiner Ehefrau. Anschließend fand die Obduktion statt. Hinsichtlich der Todesursache kam dabei aber nicht so wirklich viel heraus. Luise Schluchter, so stellt man fest, war vermutlich ertrunken. Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung fehlten vollständig. Ein wichtiges Indiz fand sich dennoch. Im Magen der Toten ließen sich noch Reste von halbverdautem Fleisch und Kartoffeln feststellen, die sie offenbar erst kurze Zeit vor dem Eintritt des Todes gegessen haben musste. Und das waren ziemlich genau die Lebensmittel, die Luise Schluchter vor dem Spaziergang zu sich genommen hatte. Das hatte Otto Schluchter selbst zu Protokoll gegeben. Und damit wies jetzt eben doch ein starkes Indiz darauf hin, dass der Spaziergang für Luise Schluchter im Neckar endete. Die Staatsanwaltschaft hatte durchaus noch einige andere Indizien gesammelt, um die Mordthese zu untermauern. Das war auch durchaus nötig, weil der Verdächtige nach wie vor abstritt, irgendetwas mit dem Tod seiner Ehefrau zu tun zu haben. Am 24. April 1911 begann dann der Prozess vor dem Schwurgericht Heilbronn. Schwurgerichte kennen wir natürlich heute noch, die urteilen über besonders schwere Straftaten, vor allem auch bei Tötungsdelikten. Aber im Kaiserreich waren die noch anders aufgebaut. Unser Fall spielt ja im Königreich Württemberg, das aber nach der Reichsgründung von 1871 den Strafgesetzen des Deutschen Reiches unterworfen war. Nach dem Justizverfassungsgesetz des Reiches mussten fast alle Verbrechen, die mit 5 oder mehr Jahren Zuchthaus bedroht waren, vor einem sogenannten Schwurgericht verhandelt werden. Diese Schwurgerichte waren jeweils an ein Landgericht angegliedert, in unserem Fall eben an das Landgericht in Heilbronn. Das Besondere an den alten Schwurgerichten war, dass Geschworene in die Entscheidungsfindung eingebunden waren. Und man kennt dieses Grundprinzip ja aus amerikanischen Gerichtsfilmen. Ganz klassisches Beispiel ist eben die 12 Geschworenen. In den deutschen Schwurgerichten dieser Zeit gab es 3 Berufsrichter und 12 Geschworene. Der vorsitzende Berufsrichter führte die Verhandlung und legte den Geschworenen danach die sogenannten Schuldfragen vor. Die mussten dann nach einer geheimen Beratung die Frage beantworten, ob der Angeklagte nach ihrer Ansicht gegen Gesetz XY verstoßen hat oder eben nicht. Schuldig oder unschuldig im Sinne der Anklage. Es gab da allerdings einen wesentlichen Unterschied zum System in Amerika. In dem Film Die 12 Geschworenen geht es ja darum, wie ein Geschworener seine 11 Kollegen so nach und nach auf seine Seite zieht, bis zum Schluss alle für unschuldig stimmen, weil sie eben ein einstimmiges Ergebnis brauchen. Im Deutschen Reich wäre der Film ein gutes Stück kürzer geworden, denn da genügte eine Zweidrittelmehrheit für einen Schuldspruch, also man brauchte 8 von 12 Stimmen. Wenn die Geschworenen dann ein Ergebnis hatten, mussten die Berufsrichter nur noch das Strafmaß bestimmen und das Urteil sprechen. Und das mit dem Strafmaß war 1911 nicht so schwer. Wenn die Geschworenen nämlich auf Mord erkannten, war laut den Buchstaben des Gesetzes nur eine Strafe möglich und zulässig, nämlich die Todesstrafe. Aber zurück aus der juristischen Theorie und wieder zu unserem Fall. Lasst uns erst einmal vielleicht grob überblicken, welche Beweise die Staatsanwaltschaft den Geschworenen vorlegte. Und ich beschränke mich dabei allerdings auf einige wichtige Hauptindizien. Die wohl wichtigsten Zeugen der Anklage waren die unmittelbaren Nachbarn des Ehepaars Schluchter, die als Ohrenzeugen fest davon überzeugt waren, dass Luise Schluchter am fraglichen Abend nicht wieder nach Hause gekommen war. Außerdem gab es noch einen weiteren Hinweis aus der gleichen Ecke, also von den gleichen Zeugen, der etwas mit dem Haus- und Wohnungsschlüssel zu tun hat. Die Sache ist etwas kompliziert zu erklären, ohne dass ihr den Grundriss der Wohnung vor Augen habt. Ich will das deshalb an dieser Stelle auch gar nicht im Detail ausführen. Aber diese besondere Situation machte es sehr unwahrscheinlich, dass Luise Schluchter die Wohnung am Morgen nach dem Spaziergang verlassen konnte, ohne dass diese Nachbarn es bemerkt haben. Auch Frieda Kütterer, die jugendliche Geliebte Schluchters, wurde in den Zeugenstand gerufen. Ihre Befragung ergab, dass Otto Schluchter ihr mündlich und brieflich versprochen hatte, dass er sie heiraten wolle, sobald seine Frau verstorben sei, was nicht mehr lange dauern würde. Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt war auch ein Testament, das Schluchter mit seiner Frau aufsetzte, in dem sich die Ehepartner gegenseitig begünstigten. Zeugen sagten aus, dass Schluchter seine Frau mit großem Nachdruck zur Unterzeichnung dieses Testaments gedrängt habe. Die beiden waren aber, wie gesagt, Mitte 20 und da scheint es doch eher merkwürdig, so viel Wert auf eine Erbregelung zu legen. Neben der lieblosen und seinerseits offenbar unerwünschten Ehe schien damit auch Habgier ein mögliches Mitmotiv zu sein. Und dann gab es noch ein durchaus merkwürdiges Verhalten nach dem Verschwinden der Frau. Otto Schluchter fiel am Morgen nach der mutmaßlichen Tat auf der Arbeit durch Müdigkeit und zitternde Hände auf. In den Folgetagen verkehrte er häufig im Gasthaus zum Dragoner, das er früher selten besucht hatte. Dort machte er sich durch seltsame Äußerungen selbst verdächtig und unter anderem bat er eines Abends 3 junge Männer, mit denen er davor Karten gespielt hatte, mit ihm nach Hause zu gehen und bei ihm zu schlafen, weil er Angst habe und weder Schlaf noch Ruhe finde, seit seine Frau fort sei. Offenbar schliefen 2 der Männer eine ganze Woche lang mit Schluchter im Ehebett. Was bei alledem und all diesen Beweisen ziemlich unklar blieb, war der Ablauf der mutmaßlichen Tat, weil es dazu einfach keine Zeugen gab und der Obduktionsbericht auch nicht viel zu bieten hatte. Luise Schluchter war, wie gesagt, einfach ertrunken. Die naheliegende Hypothese lautete, dass Otto Schluchter seine Frau während des Spaziergangs plötzlich und unerwartet in den Neckar gestoßen hatte. In der Gesamtsicht sprach dann doch recht viel gegen Otto Schluchter. Aber fairerweise muss man sich natürlich auch noch nach anderen Möglichkeiten umsehen. Und ganz am Anfang haben wir ja schon in diesem Zeitungsbericht gehört, dass auch ein Suizid diskutiert und in Erwägung gezogen wurde. Nach allem, was über diese schreckliche Ehe bekannt ist, muss diese Option zumindest bedacht werden. Allerdings bei den Zeugenverhören im persönlichen Umfeld der Toten konnte sich niemand an eine Wesensveränderung oder eine Schwermütigkeit erinnern. Selbst Otto Schluchter verneinte zunächst, dass er einen Suizid seiner Frau für möglich halte, und erst nachdem die Leiche dann geborgen wurde, änderte er seine Meinung dazu. Vielleicht ging das auch einfach auf den Rat seines Verteidigers zurück, wir wissen es nicht. Hingegen berichtete diese erwähnte Schwägerin Caroline Rückert, dass sich Luise Schluchter sehr auf die Geburt ihres ersten Kindes gefreut habe. Die Verteidigung konnte letztlich wenig Handfestes vorbringen, das gegen die Mordthese sprach. Nach einer zweitägigen Verhandlung wurden die Plädoyers gehalten und in seinem letzten Wort beteuerte Otto Schluchter noch einmal, dass er unschuldig sei. Die Geschworenen berieten sich gerade einmal 30 Minuten lang und kamen zu einem anderen Ergebnis. Sie erkannten ihn mit der nötigen Mehrheit für schuldig, seine Ehefrau ermordet zu haben, und entsprechend verurteilte ihn das Gericht zum Tode. Allerdings führte ein Todesurteil in dieser Zeit durchaus nicht immer zu einer Hinrichtung, denn es gab noch verschiedene juristische und auch politische Mittel, um die Vollstreckung des Urteils abzuwenden. Zunächst legte die Verteidigung Schluchters beim Reichsgericht in Leipzig Revision ein, die aber verworfen wurde. Damit war das Urteil jetzt rechtskräftig, aber anschließend tat Schluchter das, was in dieser Zeit eigentlich jeder Todeskandidat in Württemberg tat. Er reichte ein Gnadengesuch beim König, das war König Wilhelm II. Von Württemberg, ein. Zu solchen Gnadengesuchen verfasste das Justizministerium immer einen sehr ausführlichen Bericht, um den König über die Hintergründe der Tat und auch die Hintergründe des Urteils zu informieren. Außerdem enthielt der Bericht meist eine Empfehlung, ob man im vorliegenden Fall Gnade gewähren solle oder eben nicht. Der Bericht für den Fall Schluchter liegt heute im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart und war, nebenbei bemerkt, für mich eine ziemlich wichtige Quelle, um diesen Fall überhaupt noch recherchieren zu können. Einen Link zum Digitalisat findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr alles noch einmal genau und eigenständig nachlesen. Aber ich verrate euch natürlich auch so, was das Justizministerium empfohlen hat. Das Ministerium vertrat die Meinung, dass das Urteil und auch das Strafmaß zwar nicht zu beanstanden seien, es hatte aber trotzdem irgendwie Bauchweh, weil die Entscheidung auf eher indirekten Indizien beruhte und der Verurteilte nicht geständig war. Es sah es als sinnvoller an, und hier zitiere ich nochmal: Wenn dieser Gattenmord nicht auf dem Schafott, sondern auf einem Wege gesühnt wird, der die nachträgliche Berichtigung eines etwaigen Fehlers der Beweisführung noch zulassen würde. Also, eine Strafe, die nicht endgültig war, wie die Todesstrafe sollte es sein. Das klingt aus heutiger Sicht ein bisschen nach verkehrter Welt. Heute ist es ja eher so, dass es sich strafmildernd auswirkt, wenn der Angeklagte gesteht und wenn er zum Beispiel vor Gericht auch Reue zeigt, aber in unserem Fall kam es dem Täter eigentlich zugute, dass er die Tat bis zuletzt abgestritten hat. Und das ist auch ein durchaus bekanntes Paradox, das einfach mit der Todesstrafe einhergeht. Ohne Geständnis tat man sich immer schwer, die Vollstreckung anzuordnen, weil es eben doch noch immer so einen kleinen Restzweifel gab. Wir kennen das heute ja auch noch, dass bei Fällen, in denen in Anführungszeichen nur Indizien vorliegen, in der Öffentlichkeit besonders heiß und leidenschaftlich diskutiert wird. Und natürlich, muss man sagen, gab es damals wie heute auch gelegentlich Fehlurteile. Insofern ist es durchaus auch so eine gewisse Form von Fehlerkultur, dass die Entscheider von 1911 die Möglichkeit eines Justizirrtums mit einkalkuliert haben. Am Ende hörte der König auf sein Ministerium und die Todesstrafe wurde in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt. Und diese Form der Begnadigung war im Königreich Württemberg seit etwa 1850, wenn man es statistisch betrachtet, auch eher die Regel als die Ausnahme. Der Vollständigkeit halber will ich hier noch erwähnen, dass es im Jahr 1911 noch zu weiteren Ermittlungen um die Ermordung der Luise Schluchter kam. Der Hintergrund war, dass Otto Schluchter nach seiner Verurteilung neue Angaben machte und dabei behauptete er, dass ein Bekannter, der ihm beim Aufsetzen dieses Testaments geholfen hatte, auch an der Ermordung seiner Frau beteiligt gewesen sei. Dieser Mann saß auch tatsächlich eine Zeit lang in Untersuchungshaft, zuletzt erwiesen sich aber alle Beschuldigungen als haltlos. Die ganze Angelegenheit ist ein bisschen undurchsichtig, aber ich vermute, dass es sich hier um ein juristisches Manöver handelte, um einfach eine Wiederaufnahme des Prozesses zu erwirken. Auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, es hatte keinen Erfolg. Das Urteil blieb damit unangefochten und Otto Schluchter verbüßte seine Strafe im Zuchthaus in Ludwigsburg. Dort wurde er tatsächlich noch einmal begnadigt, nämlich von seiner lebenslangen zu einer zeitigen Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Und selbst die saß er nicht vollständig ab. Im Jahr 1922, also nach etwa 11 Jahren, wurde er wegen guter Führung entlassen. Er war quasi im Kaiserreich eingesperrt worden und verließ das Gefängnis jetzt in der Weimarer Republik. Über sein späteres Leben sind nur noch wenige Eckdaten bekannt. Offenbar kehrte er nach der Haft in seinen Geburtsort Untersteinbach zurück, wo er 1924 ein zweites Mal heiratete, und er starb im Jahr 1977 im Alter von 91 Jahren. Und damit ist unser erster Fall hier bei Böses Blut auch zu Ende erzählt. Ich hoffe sehr, ihr hattet mit uns und mit unserer Premiere ein spannendes Podcast-Erlebnis. Schreibt uns das auch gerne, wie es für euch war. Und vor allem wäre es total toll, wenn es euch gefallen hat, dann hört doch bitte in 3 Wochen wieder zu. Dann wenden wir unseren Blick in Richtung Leipzig und auf einen Mann, von dem es heißt, er habe nach seiner eigenen Hinrichtung ein halbes Butterbrot gegessen. Mir bleibt eigentlich nur noch übrig, einen dicken großen Dank auszusprechen. Und zwar ganz besonders an meine beiden Kollegen, nämlich zum einen eben Jan Schellenberger und Katha Merz. Ohne die beiden hätte bei diesem Podcast bisher rein überhaupt gar nichts funktioniert. Und dann gibt es noch ein dickes Dankeschön, nämlich an Karin Friedle-Unger. Karin hat uns für die Quellenzitate in dieser Folge nämlich ihre Stimme geliehen. Herzlichen Dank auch dafür. Und euch da draußen, die ihr zuhört, euch wünsche ich jetzt das Allerbeste. Und wie gesagt, bis in 3 Wochen. Bis bald, euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von einer Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.